Wenn die Trauer dir auf den Magen schlägt, buchstäblich. In dieser Folge spreche ich wieder mal mit meiner Schwester Mara über ein Thema, das viele in der Trauer kennen, aber wirklich so gut wie niemand darüber spricht. Magen-Darm-Probleme in der Trauer. Wir reden offen über Übelkeit, Appetitlosigkeit, Essverhalten, Durchfall, Panikattacken und wie sehr unser Bauch in den Jahren nach dem Tod unserer Schwester rebelliert hat. Eine Folge auch über Scham, Körperwahrnehmung und den sehr, sehr langen Weg zurück zu einem Gefühl von Sicherheit im eigenen Körper. Offen, ehrlich, ein bisschen eklig zwischendurch und mit ganz viel Humor. Wenn du dich in deinem Körper, vor allem mit deinem Magen-Darm, gerade überhaupt nicht wohlfühlst oder zu Hause, dann hör unbedingt rein. Nochmal eine kurze Triggerwarnung extra noch. Es geht nämlich auch um Essstörung. Deswegen achte da gut auf die und hör dir die Folge an, wenn du die wirklich gerade stabil fühlst. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Ja, die Podcast-Pause ist vorbei und heint bin ich nicht alleine am Start, sondern wieder mit meiner Schwester Mara, die ja ebenfalls im Team Seelensport arbeitet. Und vielleicht als kleine Vorwarnung für alle da draußen, die jetzt zuhören, ich kriege nämlich oft Nachrichten, dass die Folgen am Sonntagmorgen beim Frühstücken angehört werden. Und ich würde euch vielleicht raten, an der Stelle entweder fertig zu frühstücken und danach die Folge anzuhören, am Klo dann oder so. oder aufhören zum Frühstücken und direkt anhorchen. Also entscheid für die, denn es geht heute um ein Thema. Wir müssen eh schon die letzten Wochen immer wieder drüber lachen, weil es irgendwie voll traurig ist und schlimm, aber irgendwie müssen wir immer wieder drüber lachen, so im Nachhinein. Es geht nämlich um die Verdauung, um unsere Verdauungsorgane rund um Darm, Magen, um Durchfall, um Übelkeit, um Erbrechen, um all diese unangenehmen Dinge, die da sich abspielen im Körper. Und ja, es wird beschissen im wahrsten Sinne des Wortes,
oder? Ja, das stimmt.
Ja, fangen wir direkt an. Wir steigen ein ins Thema. Also in dem Sinne ist ja auch gleichzeitig eine Triggerwarnung an alle da draußen. Wenn ihr irgendwie Probleme damit habt, dazu zu machen. Wir versuchen noch nicht zu krass ins Detail zu gehen, würde man sagen, sondern orientieren uns eher an den Situationen, wo es uns passiert ist. Genau, und es geht eben darum, wir haben ja unsere Schwester verloren 2013 und das hat natürlich ganz viel Trauer mit sich gebracht, ganz viele Emotionen und ganz viel Durchfall.
Ja.
Und Erbrechen, oh Gott. Ja, kannst du dich noch erinnern, Mara, an irgendeine Situation direkt am Anfang, vielleicht sogar in der Zeit noch, wo wir nach unserer Schwester suchen haben, wir sind nach der Larissa, wie da so deine Verdauung oder dein Magen-Darm-Trakt und so weiter funktioniert hat und hat es da irgendeine Situation gegeben, wo du gemerkt hast, da verändert sich jetzt was?
Also damals habe ich noch überhaupt so noch gar nichts gehört, was die Verdauung oder den Darm angeht. Außer, dass sie einfach nur wirklich essen haben können. Das war so das Hauptding, dass einfach der Appetit komplett weg war. Und immer einfach extrem schwer dann haben mit Essen.
Hast du dann auch irgendwie, also du hast gesagt, kein Appetit, aber so dieses Hungergefühl, war das dann auch komplett weg? Also
Das war komplett weg, ja. Also das Gefühl war gar nicht mehr da.
Ja, weil alle anderen Gefühle so stark sind ja in dem Moment.
Ja.
Dass man sich, sein Körper und eben diese Basissachen, diese wirklich Basisfunktionen einfach gar nicht spürt und wahrnimmt.
Ja, voll.
Und ich kann mich noch erinnern, wir haben eben diesen Workshop bei Winterkraft, wo es ja um das Thema Ernährung geht, den macht ja immer die Patricia. Und die hat genau das auch erklärt, warum das eben so ist, dass einfach eben diese Emotionen so stark da sind und praktisch alles andere verdrängen in dem Moment, dass man dann auch keinen Zugriff mehr hat auf Hunger oder Appetit. Und kannst du dich dann auch noch erinnern, wie du dann gegessen hast? Also war es dann einfach so, dass du dich gezwungen hast, einmal am Tag, oder hast du dann manche Tage gar nichts gegessen oder trotzdem gegessen?
Ich hab, manche Tage habe ich gar nichts gegessen gehabt. Und ich weiß noch am Anfang bei der Suche zum Beispiel, da sind wir mal frühstücken gegangen und die haben was bestellt gehabt und einfach das ganze Essen stehen lassen, weil ich nichts runtergebracht habe. Und wenn, dann war es halt immer so, dass ich uns zwar Biss gegessen habe und das war's.
Und das ist ja dann weitergegangen, also auch nachdem wir dann erfahren haben, was passiert ist, da hast du ja dann wahrscheinlich noch extremer, also ich kann mich noch erinnern, wie du ausgeschaut hast in der Zeit, du hast ja sehr viel abgenommen in
Ja.
kurzer Zeit. Wenn ich so an die Bilder denke, Silvester, also unsere Schwester ist im September gestorben und Silvester, das waren ja wirklich wenige Monate später und du hast ausgeschaut wie Haut und Knochen, gell, nur noch.
Ja, hier damals 48 Kilo gehabt.
Krass. Wie flasch
Ja.
jetzt? Was
Jetzt
das?
habe ich 57.
Ah, krass, das ist schon. Ja, 48. Bei deiner Größe muss man sagen. Also du bist ja jetzt so sehr schlank, so
Ja.
schön norm schlank, wie man sagt. Aber 48 Kilo bei deiner Größe ist dann schon echt wenig, gell?
Ja, das war schon im unteren Bereich.
Hast du das dann eben auch gemerkt, also dass sich anhand des Nichtsessens irgendwie schon was im Körper verändert oder auch an der Verdauung? Also kann man da überhaupt noch aufs Klo gehen oder so? Also von den großen Geschichten jetzt?
Also ich muss sagen, das ist mir nicht damals nicht wirklich irgendwie aufgefallen, dass sich irgendwas verändert hat. Also ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich weiß bloß, dass sie halt in der Klinik dann drauf geschaut haben, dass sie was isst. Und da habe ich dann auch wieder eigentlich normal gegessen. Aber bis zur Klinik hin,
Nichts.
eben in der Klinik bin ich ja mit Februar dann hinkommen. Und bis dorthin habe ich eigentlich ja, sehr wenig gegessen und haben aber heute wirklich Probleme gehabt mit Durchfall oder keine Ahnung, wie es jetzt in den letzten Jahren sich dann entwickelt hat.
Ja, und das ist ja bei mir zum Beispiel eben ganz anders gewesen, weil ich habe weiter gegessen. Und haben da auch wirklich kein Problem gehabt. Also, ich habe jetzt nicht da wirklich Appetit gehabt oder auch nicht großartig Hunger, aber irgendwas hat mir immer dazu gebracht, nein, ich muss jetzt essen und jetzt esse ich was. Es war jetzt zum Beispiel irgendwas geholt, ich habe ja in Innsbruck damals gelebt und dann war es halt um die Ecke der Asiat-Imbiss oder so, Bude oder mal ein Döner oder irgend sowas in die Richtung. Also, nichts. Jetzt selber kocht, das weiß ich auch noch, da habe ich überhaupt keine Kraft oder so gehabt. Irgendwas halt eingestopft, was gerade da war. So. Und was aber bei mir dann schnell da war, war Übelkeit. Also zum Beispiel ist mir immer brutal schlecht geworden, wenn ich an Larissa gedacht habe, als Wasserleiche, dieser Begriff. Und weißt du, da haben wir doch auch damals immer wieder auch drüber geredet, wie das wohl ausgeschaut hat und so weiter. Und immer nur den Gedanken daran hat mir einfach immer dazu gebracht, weil ich muss kotzen. Ne? Und ich kann mich auch noch erinnern, wo sie es uns erzählt hat, dann ausführlich, was alles passiert ist bei der Kriminalpolizei, dass man da auch kotzübel war. Also ich habe ständig so eine gewisse Übelkeit mit mir rumtragen. Und auch immer nach dem Essen eben. Und das
Ja.
ist ja dann immer auch schlimmer geworden bei mir. Also, dass ich wirklich kleinste Mengen, ein kleines Stück Brot oder ein paar Nudeln gegessen haben und mir einfach brutal schlecht war und Bauchweh hatte und auch so richtigen Blähbauch. Also total unwohl habe ich mich gefühlt. Und das hast du aber dann, ich meine, wenn nichts isst, dann
Also,
wahrscheinlich.
die Übelkeit habe ich schon auch gehabt. An das kann ich mich schon erinnern. Aber es ist jetzt nie so weit gekommen, dass ich geschrieben habe. Ja. Aber die Übelkeit, wenn ich was gegessen habe, ist mir auch schlecht gewesen.
Ja, voll, weil eben der Körper fühlt sich echt so an, als wäre er so voll mit diesen Emotionen. Das kann man gar nicht an, also als würden die im Magen, im Bauch liegen, sitzen, wie so ein schwerer Sturm, oder? Wie soll denn
Voll.
da noch was reinpassen?
Ja.
Hat man so das Gefühl, oder ich habe es auf jeden Fall so gehabt. Und was bei mir dann auch war, ich habe dann, eben, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war eine Freundin oder so, die dann gesagt hat, ja, vielleicht bist du gegen irgendwas allergisch. Ich glaube eh, dass es Molle dann war oder so, die dann gesagt hat, sie hat ja auch mal eine Allergie entwickelt, noch am Todesfall und so. Und dann haben wir gedacht, ja, weiß ich nicht, muss ich mal beobachten. Und dann haben die ja wirklich geschaut, okay, jetzt isst ich mal nur das und nur das. Also immer richtig hingespürt, auch schon in der Zeit. Das war, ich glaube, in der Zeit, wo ich gerade mit dem Sport angefangen habe, eben im Frühling 2014. Und dann habe ich eben immer wieder gegessen und genau hingespürt, na, da passiert nichts, da passiert was, da nicht und so weiter, wie so ein Tagebuch geführt. Und da ist mir dann schon aufgefallen, dass wenn ich halt Sachen esse wie eben Brot, Nudeln, dass mir dann eben immer gleich direkt schlecht worden ist oder eben Bauchweh gekriegt habe und so weiter. Wenn ich das nicht gemacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Salat gegessen habe mit ein bisschen Gemüse oder so, dann habe ich das alles nicht gekriegt so. Und ich bin dann eben, also dann natürlich ein bisschen recherchiert und mit der Freundin eben auch nochmal geredet. Ja, und da ist dann eben das Thema Gluten, Gluten, ich weiß gar nicht einmal, wie man es richtig ausspricht. Weißt du das?
Na, was ich heute
Hat
noch.
sie heute. Also da sind wir keine Expertinnen. ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hängt es ja irgendwie damit zusammen. Und dann bin ich eben auch zur Ärztin gegangen, zu meiner Hausärztin damals in Innsbruck und habe halt erzählt, dass sie Probleme haben beim Essen eben, immer, dass man schlecht wird und die nichts mehr essen kann und so weiter. Und bei bestimmten Lebensmitteln fällt es mir auf. Und die war es nur so, die hat so bescheuert reagiert. Also echt, die hat dann so gesagt, ja, okay, sowas kann doch nicht zusammenhängen und so ein Schwachsinn und nur weil der Trauerfall passiert, kann sich doch nichts verändern und so weiter. Also so überhaupt nicht ernst genommen von der.
Furchtbar.
Furchtbar, oder? Und eins weiß man ganz genau, wie viel zusammenhängt mit
Ja.
Gefühlen, Emotionen, Trauer und was auch immer und den ganzen körperlichen Reaktionen. Ja, vielleicht war es damals noch nicht so, keine Ahnung. Jedenfalls, das hat mich dann schon sehr frustriert und die haben es dann einfach wirklich auch als selber in die Hand genommen und gesagt, okay, iss jetzt das mal nicht und schau, wie es mir geht. Und hat dann wirklich akribisch drauf geschaut, weil das ist ja überall irgendwie drin, was man so kennt, oder? Hat dann viel Süßkartoffeln an den Anfang essen oder Quinoa, also bin auf so Ersatzding, Kohlenhydratlieferanten umgestiegen und in der Zeit natürlich auch mit dem Sport zusammen. Und da habe ich dann gemerkt, boah, krass, jetzt ist mir weniger schlecht und eben ich habe keinen Blähbauch mehr gehabt und es ist mir einfach immer besser gegangen, auch von der Energie her. Ich glaube, dass es sicher auch eine Kombination war, also nicht nur das, dass ich das weglassen habe, ich habe ja auch keinen Zucker mehr dann gegessen. Sondern eben auch, dass sie natürlich viel umgestellt haben in der Zeit, also einfach auch Sport gemacht haben und so weiter. Aber vielleicht dann eben drauf zurückzukommen, weil bei dir das ja jetzt nicht so schlimm war im Sinne von Reaktion, was die Verdauung angeht, weil du ja eh nichts gegessen hast. Du hast ja dann wieder gelernt zum Essen im Ding in der Klinik und eben hast dann ja auch wieder regelmäßig gegessen und auch wieder zugenommen und so. Und dann ist ja zu einem späteren Zeitpunkt bei dir was ganz anderes passiert. Also dein Magen-Darm-Trakt in eine ganz andere Richtung reagiert. Erzähl da mal, wie das dann war.
Ja, also nach der Klinik, ich glaube, nur 2 Jahre später, habe ich dann die Laktoseintoleranz entwickelt. Und da habe ich halt dann schon immer wieder aufgepasst mit Essen und irgendwie über die Jahre.
Aber hast du das dann auch so gemerkt wie ich, eben, dass du gespürt hast, wenn du bestimmte Lebensmittel isst, so wie jetzt da ist ja
Ja.
Joghurt oder so, dass du dann schlecht bist, oder wie
Ja.
ist denn da die Reaktion
Also,
war?
ja, da kommt einfach, man isst und eine halbe Stunde später kriegst du einfach extreme Bauchkrämpfe und dann hast du halt Durchfall.
Ja,
So hat
furchtbar.
es angefangen gehabt. Und dann habe ich mal immer gedacht, okay, woher kommt das, was ist das? Und dann habe ich das Ganze austesten lassen beim Arzt und dann ist das eben bestätigt worden mit Laktoseintoleranz. Ja, und dann ist das noch nur 2 Jahre weitergegangen und irgendwie ist das Ganze aber immer schlimmer und schlimmer geworden. Und ja,
Aber
dann kam.
wie hat es schlimmer werden können? Weil du hast ja dann Tabletten und du hast das nimm
Nun wirklich
gegessen, oder? Aber
gegessen, ja,
was ist dann
genau.
trotzdem schlimmer geworden?
Ja, die Bauchschmerzen und Durchfall ist einfach egal, was ich gegessen habe. Ich habe einfach nur gewusst, was ich essen soll, weil es einfach bei jedem Lebensmittel gekommen ist.
Also so wie bei mir ganz am Anfang, ist bei dir so 4 Jahre später
Ja,
auftaucht.
genau. Ja, und dann war ich ja bei, keine Ahnung, zigtausend gefühlten Ärzten. und wollte irgendwie herausfinden, was es ist. Ich habe eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht. Ich bin zum Kardiologen gegangen und habe sogar mein Herz anschauen lassen, weil ich eben oft
Krass.
auch so Herzschmerzen gehabt habe. Dass ich mir gedacht habe, ich habe gerade einen Herzinfarkt. Und der hat dann auch gesagt, nein, es ist nichts. Und war dann wieder beim Allergiearzt und wieder alles austesten lassen. Dann hat der mir auch gesagt, ich habe, wie nennt man das nochmal, Histamin. Das habe ich auch noch gehabt. Ja, und im Endeffekt hat man einen Urarzt, jetzt muss ich gerade überlegen, welcher Arzt es war, bestätigt, dass es ein Reizdarm sein muss, weil einfach alles andere ausgeschlossen war. Ich habe komplett drauf, also in ein echter Tagebuch gemacht hätte, mit was sie gegessen haben, was nicht da. Und es ist einfach bei allem gekommen. Und dann dadurch, dass eigentlich meine Panikattacken, ich habe dann irgendwo herausgefunden, dass es Panikattacken sind, dann hat man irgendwie einen Zusammenhang herausgefunden, dass halt einfach die Panikattacken den Durchfall auslösen. Genau.
Und kannst du dich auch noch erinnern, an welchen Situationen oder vielleicht von einer Situation, wo du sagst, Scheiße, das war wirklich beschissen? So.
Ja, es hat sich halt irgendwie so langsam eingeschlichen gehabt, dass sie irgendwie irgendwann, es ist halt immer schlimmer und schlimmer geworden, egal ob ich einkaufen gegangen bin und an der Kasse gestanden bin, ob ich auf einem Rummelplatz war, ob ich einfach nur spazieren war oder mit Freunden unterwegs war. Es ist einfach irgendwann immer schlimmer und schlimmer geworden, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich kann einfach gar nichts mehr tun, ohne
Eben, du
dass ich.
kannst praktisch nicht rausgehen, oder?
Ja,
Ohne.
ich kann um rausgehen. Und mir ist dann einfach irgendwann bewusst worden, okay, es ist schon einfach in Situationen, wo ich nicht flüchten kann. Da kriege ich
Und
das.
wo es dann auch eine Toilette irgendwie in greifbarer Nähe so gibt,
Ja,
wo man das
genau.
Gefühl hat, boah, wenn ich jetzt, dann fällt alles auf den Boden oder in die Hose, so ungefähr.
Ja, und dadurch, dass dann auch einfach überall an Plätzen, wo viele Menschen waren, das hat man dann brutal Angst gemacht gehabt, und dadurch hat sich dann irgendwie diese Angststörung eingeschlichen. Weil ich einfach das Gefühl hatte, sobald Leute um mich herum sind, kriege ich Panik und dann kriege ich Durchfall.
Ach, krass.
Und zum Beispiel eine Situation an dem Rummelplatz, da war ich mit dem Julian, mit meinem Freund, mit zwei Freunden noch, waren noch dabei. Und wir sind auf den Rummelplatz gegangen und der war einfach pumpevoll. Und die haben gemerkt, mir ist davor gut gegangen, die haben gar nichts gehabt, die haben nichts gegessen gehabt, es hat alles gepasst und wir sind auf den Rummelplatz und dann habe ich gemerkt, okay, geht Herzrasen, ich fange schwitzen an und aus dem Nichts habe ich das Gefühl, ich mache mal gleich in die Hose. Und ich habe den Julian gepackt und bin einfach nur gerannt. Er ist dann zum Auto gelaufen und hat das Auto hergeholt, bin ins Auto, wir sind hochgefahren und ihn aufs Klo müssen.
Aber hat es auf dem Rummelplatz kein Klo geben, oder wie?
Hätte es wahrscheinlich, aber ich habe einfach bis
Also
heint,
in deiner Panik, oder so?
ja, in meiner Panik will ich einfach rum und
Weg aus der
ja,
Situation.
aus der Situation, ich habe es einfach nur ausgehalten. Und wenn wir dann rumgefahren sind, dann war ich einfach fix und fertig. Also, ja, das war einfach brutal anstrengend. Und auch auf der Arbeit war das täglich. Wir waren ja, also in dem Snipes ja gearbeitet gehabt. Wir waren immer zu zweit im Geschäft. Und wenn jetzt zum Beispiel Arbeitskollegin gesagt hat, sie geht jetzt schnell was einkaufen oder geht aufs Klo, dann ist bei mir die Panik losgegangen. Und wenn dann ein Kunde reingekommen ist, dann habe ich es nochmal ausgehalten. Ich habe von 0 auf 100 aufs Klo müssen.
Ach.
Ja. Und das war einfach den ganzen Tag pure Anstrengung und Angst, was ich gehabt habe.
Also, wir haben ja auch schon davor ein bisschen drüber geredet und ich kenne ja solche Situationen, aber erstaunlicherweise ja von früher, also bevor Larissa gestorben ist. Da habe ich eben auch so eine Situation, über die ich heint lachen kann, aber die einfach schrecklich war. Und genau wie du es gerade gesagt hast, dieses Gefühl, ich kann nirgendwo hin, also ich kann eben nicht mich auch entleeren oder aufs Klo eben, das geht einfach nicht. Und dann verschlimmert sich ja das Ganze, oder? Also,
Ja.
das ist wie so ein Teufelskreislauf im Kopf. Das war damals eben, wo unsere Mama die Diagnose Krebs ja gekriegt hat. Und dann bin ich einen Monat später mit der Anna nach London geflogen. Und ich habe eben generell in dieser Zeit schon extreme Probleme gehabt mit eben bei jemand anderem mitfahren im Auto. Das war immer so ein Ding auch, weil eben jemand anderer hat dann die Kontrolle und ich kann nicht bestimmen, wann ich aufs Klo gehe. So. Also wirklich diese Gedanken noch nicht gehabt. Das ist ja, wenn man sich das überlegt, boah, wenn ich da jetzt einsteige und ich muss aufs Klo, dann, ja, was dann? Jetzt heim denke ich mir so, ja, dann sagst der Person, dass du aufs Klo musst und dann sucht man halt das nächste Klo, so, gell? Aber damals habe ich mir gedacht, na, das, und was ist, wenn ich erbrechen muss? Wirklich, oh, das Gefühl habe ich gehabt, was ist, wenn ich da speiben muss? Dann speibe ich alles voll im Ding und das schafft man ja nicht da bis zur nächsten Toilette oder oh, eben, natürlich, wenn aufs Klo musst, also Durchfall hast oder was auch immer. Das hat mich so beschäftigt und irgendwie bin ich aber dann ja trotzdem eingestiegen und alles, also weiß ich nicht. Aber dann ist eben so eine Situation gewesen in London. Da haben wir dann abreisen müssen in dieser Nacht. Und das war eben in der Nacht auch noch. Ich finde, da war es dann fast noch schlimmer, weil ich habe da dann auch Ängste gehabt, irgendwie diese, oh, was ist, wenn wir das Flugzeug nicht schaffen? Und dann haben wir eben einen Bus nehmen müssen, bis zu einem anderen Bus und da dann umsteigen in den Bus und mit dem Bus dann zum Flughafen weiter. Und das ist alles getimt gewesen, natürlich, oder? Also Minute war schon. Und dann haben wir schon gesehen, der andere Bus hat irgendwie Verspätung und so weiter. Und dann habe ich eben noch dieses Emotionale mit dabei gehabt, weil ich habe an diesem Wochenende damals mein Ex-Freund, der Engländer war eben und in England natürlich gelebt hat, habe ich auch getroffen, ja. Und dann habe ich mich von dem verabschieden müssen, ja auch. Was ja auch wieder emotional für mich war. Oh, diese Abschiede immer damals in der Fernbeziehung war schon krass. Und damit hat es dann voll angefangen, also diese furchtbare Traurigkeit und gleichzeitig die Angst, boah, in diesen Bussen gibt es kein Klo und ein Bus kannst du nicht einfach anhalten oder so. Was tue ich jetzt, gell? Und dann eben sind wir da draus gestanden, der Bus ist gerade gekommen und ich dann noch zu Anna so, Scheiße, ich muss scheißen. So richtig, es kommt gleich alles raus aus mir, so wirklich. Ja, anfühlen tut sich ja das dann, als würde es wie Wasser dann, also was nicht so ganz normal, sondern oh Gott, da kommt gleich ein Wasserstrahl aus dir raus, so ungefähr. So. Mahlzeit, falls ihr doch beim Frühstücken seid. Aber ich bin dann eingestiegen. Ich weiß noch, dass Anna neben mir gehockt ist und die ganze Zeit noch gesagt hat: Atme, atme, kneif zusammen, atme, atme, irgendwie durchhalten, lenk die ab, denk an was anderes und so. Das war die Höllenfahrt schlechthin, wirklich. Und dann haben wir den Wechsel noch gehabt zum anderen Bus. Und dann den Wechsel, also wir sind dann angekommen beim Flughafen und wir sind so spät angekommen, dass wir rennen haben müssen zum Gate, damit wir unseren Flug noch kriegen. Das heißt, und da habe ich nicht aufs Klo gehen können und in diesem Zustand habe ich joggen müssen. Kannst du dir das vorstellen? Also, das
Hölle.
ist einfach so krass.
Schlimm.
Und das hat ja alles 2 Stunden oder so dauert, was? London ist ja riesig, da bist du ja nicht in 10 Minuten daheim oder irgendwo.
Ja.
Und dann, ich kann mich noch so erinnern, dann gehen wir in dieses Flugzeug rein und dann sitzt die Hunde und dann kannst du auch nicht da direkt aufs Klo, weil du startest ja gleich und alle bitte Platz nehmen und den Gurt an und nicht aufstehen, weil erst wenn die Lichter ausgehen, darf ich aufs Klo gehen. Das war so schlimm. Und dann bin ich da gesessen und habe den Gurt schon in die Hände gekriegt und nur auf dieses Licht gestarrt. Und dann eben irgendwann ist es ausgegangen und zack, ich habe den Gurt aus und bumm, bin den Gang entlang gefetzt und aufs Klo und ich glaube, ich war 1 Stunde am Klo. Wirklich, alles,
Furchtbar.
mein ganzer Körper, ich habe mich gefühlt, als würde mein ganzer Darm im Klo landen, so ungefähr. Aber das war echt, also aus so einer Situation, wie du sie eben auch beschrieben hast. Du hast das Gefühl, irgendwie keine Kontrolle zu haben und so ausgeliefert zu sein. Und wirklich dieses Gefühl auch von höchster Gefahr.
Ja.
Als würde es ums Überleben gehen. Weißt so. Und das habe ich eben damals vorher gehabt. Danach habe ich das ja, also, das ist echt erstaunlich. Finde ich selber krass. Vielleicht auch, weil ich dann ja direkt sehr intensiv mit meinem Körper auch gearbeitet habe. Und du hast das ja eher in die andere Richtung gegen deinen
Ja.
Körper viel gearbeitet. Und dadurch hat es das vielleicht gar nicht so weit dann entwickelt, gell? Weil das
Ja.
ist dann erstaunlicherweise wirklich durch den Tod von der Larissa und durch das, wie ich mich dann um mich gekümmert habe ich das bis heim nimm. Also das habe ich nimm, gell? Und ich mache mir zwar manchmal kommt noch so ein kurzer Gedanke rein, wo so, ui, jetzt kannst du das kommen. Dann kommt eben gleich so die Vernunft-Ding. Ja, dann fragst halt oder schau, die letzten 300 Mal ist schon so gut gegangen, dann wird es
Ja.
diesmal auch gut gehen. So beruhigende Sätze und so weiter. Aber es ist schon echt krass, oder?
Ja, voll. Na, das haben wir in der Klinik gelernt, dass, also das wird sicher vor dem sein, dass du einfach auf deinen Körper geschaut hast. Ich habe halt null auf meinen Körper geschaut, habe nur Scheiße gegessen, habe so viel Alkohol getrunken und irgendwann sagt halt der Körper einfach Stopp und
Stopp, das
meldet sich
reicht.
so, ja.
Ja, und bei dir haben sich ja auch dadurch die Panikattacken. Das ist ja auch oft so. Also
Ja.
Panikattacken entstehen ja auch nicht einfach aus dem Nichts, sondern meistens, weil einfach so lang funktioniert hast, in einem Funktionsmodus warst und nie Stopp gemacht hast und die selber einfach nie ernst genug oder auch deine Bedürfnisse gemacht, sondern einfach, ja, sehr schlecht halt mit sich umgangen.
Ja.
Und dann entwickelt sich sowas so, gell? Und der Körper eben, Gott sei Dank, oh, ist ja eine gute Reaktion, schreit dann so laut, dass du eigentlich nimm anders kannst als wie ihn horchen.
Ja.
Weil eben irgendwann sitzt es dann allein daheim und hast schon Panik, eben allein daheim. Und da soll man ja nicht enden. Also das wäre ja
Ja.
nicht so toll. Was aber passiert da eigentlich genau im Körper? Was sagt die Wissenschaft, die Psychosomatik über die Verbindung von Trauer und Verdauung? Deswegen hier jetzt der kurze Einspieler für die, damit du einfach ein bisschen Hintergrundwissen bei all dem Gequatsche von unseren Erlebnissen für die einfach sammeln kannst. Also, wenn wir trauern, reagiert eben nicht nur unsere Gedankenwelt drauf, sondern eben unsere Gefühle und damit unser gesamter Körper. Besonders betroffen ist dabei eben auch das Verdauungssystem. Aber warum ist das so? Die Antwort liegt in der engen Verbindung zwischen Gehirn und Darm. Vielleicht hast du das sogar schon öfter jetzt gehört. Darm-Hirn-Achse nennt sich das so. Unser enterisches Nervensystem, das sogenannte Bauchhirn, besteht aus über 100 Millionen Nervenzellen, die sich entlang des gesamten Verdauungstrakts befinden. Die Nervenzellen kommunizieren direkt mit dem zentralen Nervensystem, also unserem Gehirn. Vor allem über den Nervus vagus, einer der längsten Nerven des Körpers. Vielleicht hast du schon von dem schon mal gelesen. Diese Verbindung ist bidirektional. Das bedeutet, nicht nur das Gehirn sendet Signale in den Bauch, sondern auch der Bauch beeinflusst wiederum das Gehirn. Und das erklärt auch, warum Stress, Angst, wie wir es gerade besprechen, auch, und Trauer, wie wir es auch besprechen, körperliche Reaktionen im Verdauungssystem auslösen kann. Aber umgekehrt, warum diese Darmprobleme dann unsere Stimmung auch so krass derart beeinflussen. Wenn wir trauern, aktiviert der Körper ja auch das Stresssystem, was wichtig ist zum Überleben. Dadurch wird das Stresshormon Cortisol auch immer wieder mehr ausgeschüttet. Also das ist so eine Art Überlebensmechanismus. Was jetzt ein großer Unterschied ist, so in kurzzeitigen Trauersituationen oder eben, sage ich mal, kurzen Krisen im Alltag, dass das eben kurzfristig passiert und dann sich wieder reguliert. Aber bei langanhaltender emotionaler Belastung, wie eben bei einem schweren Trauerfall, ja, da bleibt dieser Cortisolspiegel oft dauerhaft erhöht und das hat spürbare Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt. Beim Magen zum Beispiel, die Magensäureproduktion kann dadurch steigen oder auch fallen. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was zum Beispiel zu Sodbrennen, Übelkeit oder auch Appetitlosigkeit führen kann. Dann die Darmbewegungen verändern sich spürbar. Man nennt es auch Motilität des Darms. Bei manchen wird sie beschleunigt, also da kriegen sie dann Durchfall, so wie auch wir deutlich besprechen eben in dieser Folge. Und bei anderen verlangsamt sich das Ganze wieder. Dann alles rund um die Darmflora, die Zusammensetzung unserer Mikrobiota, also die Darmbakterien so, verändern sich einfach unter Stress. Da gibt's auch ganz viele Studien dazu. Diese Bakterien sind aber maßgeblich an der Produktion von Neurotransmittern beteiligt, zum Beispiel dem Serotonin, dem sogenannten Glückshormon, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. von dem über 90% im Darm gebildet wird. Also kurz gesagt, wenn deine Psyche trauert, dann trauert auch dein Darm. Die Kommunikation zwischen Gehirn und Verdauung ist eben so eng, dass emotionale Prozesse sich einfach immer urkörperlich bemerkbar machen. Also, Trauer ist absolut kein abstrakter Zustand oder so, sondern eben ein ganz körperlicher Ausnahmezustand, wie man auch ganz gut in unseren Erlebnissen hören kann und wie du vielleicht selber gerade an der Stelle erlebst. Und genau deswegen ist es so wichtig, Körper und Psyche nicht zu trennen, sondern eben gemeinsam zu betrachten. Aber jetzt geht's weiter im Gespräch.
Und ich bin einfach, wo ich in die Klinik gegangen bin, habe ich mir einfach gedacht, es wird niemals besser werden. Die können machen, was sie wollen. Mein Darm ist kaputt, immer wirklich immer Gedanken.
Das war aber dann beim zweiten Klinikaufenthalt.
Ja, genau.
Da
Das
war
war
das,
am
gell?
zweiten.
Weil das wissen ja die da draußen uns zuhören
Ja.
nicht.
Na, das war jetzt genau vor 2,5 Jahren, war der Klinikaufenthalt. Und ja.
Aber vielleicht von Anfang an, also bevor es in die Klinik gegangen ist und du eben diese Situation dann bei dir gehabt hast, dass ja, dass dann eben im Arbeiten hast kennen richtig und es überall eben da zu solchen Situationen gekommen ist. Was hast du dann gemacht? Also, wie hast du da geholfen erstmal? Hat es Methoden gegeben, die da überbrückt haben derweil in der Arbeit? Oder was hast du gemacht, damit es irgendwie funktioniert? Oder?
Ich habe mir selber irgendwie eine Imodium-Sucht aufgebaut. Das
Also
heißt,
diese, was ist denn das Schmerzen da? Was ist das für
na,
ein
das ist
Tablet?
Verstopfungstabletten.
Ah, okay.
Ich habe einfach jeden Tag Verstopfungstabletten genommen, dass ich nicht
Krass.
aufs Klo muss. Und mein ganzer Darm hat wirklich nur gescheit funktioniert.
Aber hat das funktioniert
Und ja, teilweise schon.
dann? Boah.
Aber dann war halt wirklich, dass ich mal 1,5 Wochen nicht aufs Klo gehen kann.
Boah, krass.
Und dann ist halt so passiert, dass irgendwann der Tag X kommt, an dem einfach alles rauskommt. Dann hast du halt wieder Durchfall gekriegt, weil irgendwann muss es ja raus.
Ja, eben.
Ja, und das war einfach, das hat sich ja dann die Angst entwickelt, dass ich einfach Angst gehabt habe, was zum Essen. Jetzt haben ich immer gewusst gehabt, okay, haben zum Beispiel am Abend auf der Arbeit ein Meeting, dann isst sie halt einfach den ganzen Tag nichts, weil dann kann am Abend doch nichts passieren. Und
Ja, weil durchs Essen natürlich wird ja auch die Verdauung angeregt und so weiter,
genau,
aber schön.
ja. Ja, und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen in eine Essstörung entwickelt. Und ja, der Durchfall ist trotzdem geblieben. So, auch mit dem Imodium, es hat ja trotzdem alles gesponnen gehabt. Es war ja nicht einfach dann irgendwie besser. Ja, und dann ist mir irgendwann einfach so schlecht gegangen, dass ich meinen Job gekündigt habe. Und aus dem aus habe ich mir gedacht, okay, ich kann nicht mal einen neuen Job. Ich kann nichts tun,
Anfang.
ja, weil ich einfach das habe und ich erstmal jetzt auf meinen Körper schauen muss. Und dann habe ich mir dazu entschieden gehabt, dass ich mich in der Klinik anmelde. Und da habe ich, glaube ich, 2, 3 Monate später habe ich direkt den Platz gekriegt. Ja, und dann bin ich da in die Klinik und als ich bis in der Klinik war, habe ich nicht einmal gewusst gehabt, dass ich irgendwie eine Essstörung entwickelt habe. Die haben mir dann gesagt, ich hätte eine Essstörung. Und dann habe ich gedacht, nein, noch keine Essstörung, ich habe einfach nur Angst vor dem Essen. Und mein Darm funktioniert nicht und wegen dem ist sie nicht da. Und dann hat sie gesagt, ja, ich darf die Imodium auf keinen Fall mehr nehmen. Und man dachte, ohne Imodium kann ich nicht leben. So.
War krass, ey.
Ja, und ja, irgendwie habe ich, glaube ich, aus dem Ganzen habe ich irgendwas entwickelt. Ich war einfach immer irgendwie unzufrieden mit mir und habe mir gedacht, okay, das Einzige, was ich schaffen kann, ist das, dass sie eigentlich nichts isst und dünn wäre.
Da
Und
so
haben wir
die einzige Kontrolle,
die
die
einzige Kontrolle, was sie haben, ja.
wohl wirklich bestimmen kann, ohne dass jemand anderer.
Ja, genau. Und sicher auch, wo ich dünner und dünner geworden bin, habe ich irgendwie Aufmerksamkeit gekriegt von Mama und Papa. So.
Ja,
Weil irgendwie
generell
habe
vom
ich mich nicht
Umfeld.
wirklich ausdrücken können.
Eben, es ist ja auch generell in unserem Umfeld, also in unserer Gesellschaft immer wieder, dass wenn man abnimmt, ist man mehr wert und wird gelobt, oder? Also wie wenn man zunimmt. Obwohl es ja oft eben so ist, dass wenn ich abnehme, dass es mir oft gar nicht so gut geht. Und das
Ja.
ist leider unsere Gesellschaft noch sehr verkorkst, was das angeht.
Voll. Und ich habe gewusst, hätte ich irgendwie kann ich mich nicht gescheit ausdrücken, aber wenn ich, glaube ich, einfach gesagt hätte zu Mama und Papa, warum mir geht es gerade gut, die hätten mich wahrscheinlich nicht so ernst genommen, wie wenn ich da sitze, nur noch mit, dann ja wieder dann
Hardcore.
bloß
Ja.
49 Kilo gehabt. Okay, Mara, die muss jetzt echt nicht gut gehen. So. Ja, das hat sich irgendwie alles in meinen Kopf so ein bisschen eingeschlichen. Und ja, wo ich ja in die Klinik gekommen bin, habe ich ja nicht nur das gehabt mit dem Darm, sondern ich habe ja einfach brutale Panikattacken gehabt und die Angststörung, die Angst vor der Angst. Egal wo ich hingegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn jetzt die Angst kommt? Ja, und in der Klinik hat sie mir halt dann wirklich beibracht, eigentlich wieder essen. Ich habe Trinknahrung gekriegt, die was ich jeden Tag dreimal trinken an müssen, zusätzlich essen.
Hat das geschmeckt oder war das
Ja,
irgendwas?
das war okay. War jetzt nicht so schlecht, aber das habe ich dann daheim, ich hätte ja nicht mal was mit daheim gekriegt für abends. Und irgendwann war mein ganzer Kühlschrank voll, weil ich es einfach nie getrunken habe. Und
Krass.
der Julian hat das ja dann auch mitgekriegt, ja. Und dann habe ich da eine Diätologin gehabt in der Klinik. Und ja, am Anfang habe ich halt, wo habe ich mich wirklich extrem gegen das gewehrt. Mal auch gerade eigentlich mag ich gar nicht zunehmen, weil eigentlich fühle ich mich gerade so wohl und irgendwie, wenn ich eigentlich nichts gegessen habe, dieser leere Magen, an das gewohnt man sich volle und irgendwann fühlt sich das fein an, als wie wenn man jetzt was gegessen hat, habe ich mich einfach immer unwohl gefühlt. Ja, und dann durch die Diätologin habe ich auch immer mein Essen aufschreiben müssen, was ich halt den ganzen Tag gegessen habe und die Trinknahrung und irgendwann bin ich ja noch ehrlich geworden in der Klinik und habe dann gesagt, okay, ich habe da meinen ganzen Kühlschrank voller Trinknahrung. Ich habe,
Ah, das hast du dann echt geschafft zum Sagen.
ja, weil sie dann noch selber draufkommen, weil die Waage einfach nicht aufgegangen ist.
Ja, stimmt, das ist dann schon seltsam.
Und die haben dann schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist irgendwann die Ärztin ein bisschen ausgerastet und hat gesagt, jetzt so, wenn du jetzt echt in dieser anderen Klinik für Magersüchtige landen willst, dann mach, aber wir probieren gerade alles, dass wir mit dir irgendwie zusammenarbeiten und dass du ehrlich bist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann
Wenn
das
nicht
jetzt
jetzt,
noch, ja.
dann lande im nächsten Ding, ja.
Ja.
Und das wäre ja dann wieder ohne, also die Klinik, wo du ja in der Zeit warst, war ja eben so, wie sag mal, Tagesklinik oder so, gell?
Genau.
Da hast du immer home kennen und die andere wäre aber nicht so.
Na, die
Ja,
wäre dann
wieder.
stationär gewesen, ja.
Und das hat dich dann schon ein bisschen wachgerüttelt, oder?
Ja,
Wow.
das hat mir ein bisschen wachgerüttelt und habe mir gedacht, okay. Was ich dann noch gesagt hätte, hey, wenn du nicht isch, dann helfen deine Antidepressiva auch nichts. Und dein die ganze Psyche hängt ja mit dem zusammen. Das heißt, sobald ich nichts isst, habe ich ja keine Energie. Und
Ja,
dann geht es mir
voll.
psychisch wieder schlecht. Und aus
Ja.
dem Kreislauf ausbrechen, das war das Schwerste, was ich, glaube ich, in diesen ganzen 12 Jahren durchgemacht habe. Also,
Aber wie bist du da dann rausgekommen? Jetzt sind wir alle neugierig. Ich
ja,
meine, bestimmt die
ich
anderen
habe halt.
sitzen schon da und denken sich, ja, wie hat sie das jetzt hingekriegt?
Ich
Was
habe
waren
einfach
die
auf die
Methoden?
Ärzte, auf die Therapeuten gehorcht. Ich habe einfach, ich war ehrlich, ich habe meinen Körper wahrgenommen. Die sind mit mir an den Weihnachtsmarkt gefahren und haben gesagt, jetzt so, und jetzt holst du was zum Essen und isst es. Und haben mir dann eine Zierkirchel geholt. Ich weiß nicht, ob das
Lecker.
jeder kennt, was eine
Ich glaube nicht, aber wenn
Zierkirchel
ihr mal in Tirol unterwegs seid, kauft ein Zierkirchel.
ist. Ja, das haben ja am Weihnachtsmarkt essen müssen. Und dann habe ich immer wieder gesehen, Schritt für Schritt, okay, es passiert halt wirklich nichts. So, das war einfach alles in meinem Kopf. Und
Also
wir
dass
sind.
du meinst, es passiert nichts im Sinne von, du musst jetzt nicht direkt aufs Klo,
Na,
oder?
ich muss nicht aufs Klo, weil ich habe ja die Imodium gegessen gehabt und ich habe regelmäßig Essen anfangen. Und habe einfach verstanden oder wieder selber gemerkt, okay, mein Darm funktioniert eigentlich ganz normal. Nur ich habe meinen Darm einfach so kaputt gemacht mit dem falschen Essverhalten, mit diesem Imodium, die ganze Zeit meinen Darm verstopfen. Ja, und dann sind wir zum Beispiel auf Bus fahren gegangen, weil das war ja auch
Echt?
eine große Angst vor mir, ja.
Boah, ja, furchtbar. Also das, wenn ich so eben an die Zeit denke, wie es mir auch so schlecht gegangen ist, das ist echt schlimm.
Ja, und sie haben mir halt auch bewusst immer so eine kleine Dose mitgegeben, mit so ätherischen Öle drin, dass sobald ich die Panikattacken kriege, rieche ich dran. Und ich habe ja bis eine Heint ist meine
Ja.
Ressource, Wenn ich mich
Geruch.
beruhigen will, dann rieche ich an irgendwas, egal ob es an meine Haare sind.
Das war wirklich schon immer so. Schon wo sie ganz kleines Kind war, ist sie da gehockt mit dem, das Tuch, was da immer gehabt, die
Ja.
Windel oder was das war. Immer eingeatmet und das macht sie Heinz nur. Heinz sitzt sie gegenüber vom, im Büro und dann riecht sie an Schals und Haaren. Das ist echt lustig, aber eben, ja, das ist dann voll die Ressource, so wie es bei mir voll die Bewegung ist. Sobald ich merke, eben, wie du sagst, wenn ich im Bus sitze und panisch wird, dann mittlerweile kann ich so anhand nur von Sätzen, also ich muss mir jetzt nicht aufstehen und im Bus lostanzen oder so. Ist ein bisschen natürlich intensiv und die anderen kriegen Angst. Aber ich habe auch so kleine Bewegungen, dass ich zum Beispiel die Fäuste dann anspanne und wieder locker lasse. Also Fäuste mache und dann die Hände wieder öffne. Fäuste mache und wieder öffne. Solche Sachen. So ganz kleine Bewegungen, die ich halt dann einsetze, wenn ich mich unwohl oder unruhig fühle, so. Und Geruch ist eben bei dir halt. Und da muss natürlich jeder für sich seine Ressource dann finden. Was habe ich da? Was tut mir gut? Schon immer. Wo fühle ich mich sicher?
Und sie haben mir auch allgemein Tipps gegeben. Zum Beispiel, wenn ich bei einem Arzt war, im Wartezimmer warten, das war für mich auch Horror. Dann bin ich einfach umher umgegangen und habe mir Sachen angeschaut oder habe irgendein Prospekt gelesen. Somit habe ich mich auch abgelenkt. Und die Ressource, was ich eigentlich davor nie gekannt habe, weil davor habe ich auch nie Sport gemacht, war ins Fitnessstudio gehen. In dieser Zeit, wo ich im Fitness drin war, da waren ich so viel Leute waren. Es war ja, Fit In ist ja mega viel los. Überall sind Leute. Man ist in einer kurzen, knappen Legging, wo man sich denkt, okay, wenn jetzt was in die Hose geht, Katastrophe. Aber sobald ich trainiert habe, waren die Bauchschmerzen weg.
Und
So,
was,
sobald.
warum?
Warum?
Ja, also so die Wissenschaft dahinter, was, warum das so ist?
Ja, weil ich meinen Körper anspanne, oder?
Es ist hauptsächlich auch wieder diese Kontrolle. Weil das, was du mit dem Essen ja kontrollierst, oder? Dass du genau kontrollieren kannst, ich esse nichts, ich entscheide mich für das. Das kannst du ja in der Bewegung auch machen. Das heißt, ich bewege jetzt meinen Arm, ich bewege dieses Gewicht von A nach B. Das ist voll Kontrolle über deinen eigenen Körper gerade. Und das geht mehr in so einem Studio zum Beispiel oder wenn ich für mich trainiere, als wir jetzt zum Beispiel in einem großen Fitnesskurs, wo wieder ganz viele Leute so rundherum stehen. Da ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber so in Dingen, wenn wir jetzt eben einfach von A nach B etwas oder mal aufstehen, niedersitzen, das ist Kontrolle. Und durch diese Kontrolle, ja. Jetzt müssen wir schon wieder flennen, oder wie?
Ja,
Ich
weil,
muss mich auch
keine
schon
Ahnung.
zusammenreißen.
Ja, na, weil das einfach jetzt so ein langer Weg war. Ich denke, ich mache jetzt einfach, ja, 3 Jahre. Seit 3 Jahren jetzt braucht, bis es besser war. Und ich schon immer einfach dachte, wo ich in die Klinik gekommen bin.
Das wird
Mein
nichts.
Darm ist kaputt. Ich habe wirklich gedacht, ein Darmkrebs oder irgendeine chronische Krankheit. Ich war damals schon überlegen, ob ich nicht da einen künstlichen Ausgang machen soll, dass das Ganze vorbei ist.
Krass.
So verzweifelt war ich ja. Und Heinz sitzt einfach da und denk mal, damals auch der Job, in dem ich war, das war einfach nur Stress und schwieriges Arbeitsklima und
Ja, das
jetzt
verstärkt natürlich jegliche Symptome immer,
volle.
gell? Deswegen da draußen auch, wenn ihr in irgendeinem Job seid, wo ihr unglücklich seid. Also, das habe ich ja auch erlebt in der Versicherung, wo ich damals gearbeitet habe. Da war ja auch super unglücklich so. Und in so einem Setting verstärken sich einfach jegliche Symptome immer. Du kannst nicht gesund werden, wenn du in einem ungesunden Klima steckst, Umfeld, oder? Das geht nicht.
Voll.
Dann kannst du noch so viele Methoden anwenden, wenn du jeden Tag wieder zurückgehst in diese ungesunde Atmosphäre, wo es nur Energie zieht, wo nur dir nicht gut tut einfach, dann funktioniert die beste Methode nicht. Das sage ich auch immer beim Seelensport. Du kannst noch so viel Seelensport machen, wenn du nicht anfängst, das umzusetzen im Alltag, eben Grenzen setzen, Bedürfnisse erkennen, vielleicht sogar kündigen, eben sowas, dann wird auch die Methode nicht greifen. Und das hast du selber am eigenen Leib einfach gespürt. Weil ab dem Tag, wo dann ja auch raus warst aus der Arbeit, oder? Wo es dann eben die Klinik und so weiter. Und jetzt bist du in einem Arbeitsklima, wo gesund ist. Manchmal stresse ich die vielleicht, aber nicht ganz so viel. Ist ein
Also
Unterschied.
das kann man nicht vergleichen mit dem Job, was ich davor gemacht habe. Das,
Eben.
keine Ahnung, das ist so eine Sache, Veränderung in meinem Leben.
Ja, und
Und
man merkt so.
man merkt es, im Darm, man merkt es an meiner Haut, die denkt man ja jahrelang Akne gehabt und kein
Oh,
Arzt hat mir
da
helfen
könnte man auch
können.
mal eine eigene Folge machen. Ich glaube, Mara hat noch. Es
Und
gibt
auf einmal bin ich
Körpersymptome, die du
pickelfrei.
nicht gekriegt hast. Und jetzt bist du pickelfrei.
Ja.
Ja, aber wo du angefangen hast, eben beim Seelensport, da hast du noch voll die Akne gekriegt.
Ja, da habe ich eine volle Akne gehabt. Da war in der Berufsschule, da habe ich ja brutale Akne gehabt. Das
Ja.
war wieder ein Stressfaktor.
Voll.
Und auf einmal, seit ich mit der Schule vorbei bin, ja, ist meine Haut schön geworden. Mein Darm ist normal, dem geht's gut. Und ich habe einfach eine ganz andere Lebensqualität, ja.
Ja, voll. Und das ist eigentlich echt so uns von den wichtigsten Botschaften, oder? Dass man wirklich, ja, sein ganzes Umfeld einfach mitgestalten muss, mitkontrollieren muss, weil, wenn, ja, wie du sagst, und mit dem Fitnessstudio, du kannst in gewisse Phasen, die jetzt vielleicht anstrengend sind, oder auch Umfelder, die vielleicht kurzfristig anstrengend sind, so wie jetzt zum Beispiel das mit der Berufsschule war ja auch so ein Setting eben, dann hast du natürlich schon gewusst, das hat ein Ende. Was kann ich jetzt tun in dieser Zeit, damit ich da irgendwie durchkomme, ohne wieder komplett an dem Punkt zu stehen, wieder mit all den Panikattacken oder Darm und so weiter. Also du hast ja auch Methoden dann gekriegt, du hast gewusst, okay, wenn ich mich da vielleicht die Bewegung und so weiter oder das, der Geruch und keine Ahnung was, auf das hast du zurückgreifen können, um da irgendwie halbwegs gut durchzukommen. Und sogar dann noch hast du gemerkt, wie schwierig es ist,
Ja,
sobald das Umfeld sich ändert und
voll.
herausfordernd ist.
Ich glaube, ich habe einfach auch in der Klinik viel gelernt darüber, dass man ehrlich sein soll über das Ganze. Und ich bin ja echt in die Schule gekommen und glaube, eine Woche später meiner Lehrerin erzählt, dass ich das habe. Und dass es sein kann, dass, wenn ich eine Präsentation halte, dass ich einfach ausrenne, weil ich aufs Klo muss.
Ja,
Und es
voll.
ist einfach nie passiert, weil ich die Angst genommen habe. Ich habe einfach die Angst genommen, indem ich einfach offen darüber geredet habe. Und meiner ganzen Klasse habe ich es gesagt. Und habe
Aber
gewusst, okay, wenn es passiert,
das
dann
heißt, alle
ist es nicht schlimm.
Schülerinnen haben das auch gewusst.
Ja.
Krass, das ist schon echt mutig.
Ja.
Ich meine, jetzt wissen so alle da draußen.
Ja. Aber ja, und das habe ich früher nicht gemacht. Früher habe ich das Ganze belächelt und habe mir gedacht, okay, über das Thema darf ich nicht reden. So. Und heint sage ich es einfach. Und das nimmt da komplett die Angst. Und
Voll.
ich denke
Aber
mal.
das ist ja auch ein Grund, warum ich so offen auch über Trauer spreche. Ich dachte, wenn ich offen sage, wie es mir geht, dann hat niemand was in der Hand, um mich klein zu machen.
Ja.
Wenn ich dazu stehe, wie es mir geht, wenn ich sage,
Ja.
hey, heute geht es mir richtig beschissen, kann sein, dass ich dreimal losblähe oder so. Was willst du nur machen?
Ja.
Ja, ist so, komm damit klar.
Ja, und wenn sie nicht damit klarkommen, weg
Dann
damit.
geht's, genau,
Ja.
weg, stopp, husch.
Ja, voll. Und ich
Das ist schon
finde es einfach
krass.
auch Wahnsinn, dass wir zusammen in der Deep und deutlich Show gehockt sind und ich keinen Durchfall gekriegt habe.
Ja, dafür habe ich alle Zustand gerade in dem Moment. Und dachte, ui, da ist bei mir was zu viel gerade.
Ja, die Angst war auch da, aber es ist schon einfach nicht gekommen. Und ja.
Das war wirklich der harte Test der letzten Jahre. Wird diese Couch, auf der wir gesessen sind, scheißfrei bleiben? Oder nicht? Aber zum Glück, ich habe mir dann ja auch gedacht, sie war ja braun.
Ja, das
Es
stimmt.
hat mir ja nicht aufgefallen.
Ja, das stimmt. Da habe ich mir auch Gedanken davor gemacht. Man macht das Schlimmste, was passieren kann,
Ja.
wenn ich da mir in die Hose mache und die Kamera auch noch mich filmt. Und am nächsten Tag irgendeine fette Schlagzeile in der Zeitung steht. Mara hat auf die Couch geschissen. Na, und das ist nicht
Oh,
passiert.
krass. Und das ist nicht passiert, ja? Und natürlich, ich glaube, oh, das macht doch auch was aus, oder? Weil du hast gerade erzählt, in der Klinik, ihr seid Situationen abgefahren oder habt es gemacht, in denen dann nichts passiert ist. Und das
Ja.
Gehirn braucht einfach immer wieder auch Situationen, wo dann nichts passiert, um es abzuspeichern und zu wissen, ah, okay, na, ich bin doch in Sicherheit in so einer Situation. Fühlt sich vielleicht anstrengend an gerade, aber es passiert jetzt nichts. Also im Sinne von, ich stirb nicht dran oder muss um mein Überleben kämpfen oder so, was ja oft eben schon mit Panikattacken suggeriert wird. Und gerade wenn jetzt die Situation von Deep und Deutlich Du hast ja dann danach auch noch die Lehrabschlussprüfung gehabt. Das ist ja jetzt auch noch gewesen, gell? So nebenbei, ihr dürft gerne alle schreiben, kommentieren. Gratuliere, Mara!
Du hast übrigens noch gar nicht mein Foto postet.
Das Foto haben wir auch noch immer hinter gepostet. Oh je. Wir werden es nachholen.
Ja.
Aber
Ja.
das war doch auch krass, oder?
Das war
Wie,
auch krass.
weil
Und
das ist
da
auch so
war.
eine Prüfungssituation, hast ja auch immer schon als Kind auch Probleme gehabt.
Ja,
Wie
voll.
war das dann?
Und da war meine Ressource Sport davor. Ich bin vor dem Zimmer gestanden, wo die Prüfer drin gestanden sind und haben einen Hampelmann gemacht und haben mich ausgeschüttelt und ausgeklopft und haben mir die ganze Zeit gesagt, ich schaffe das und bin da eingegangen.
Dann hast du eigentlich eine Mischung gemacht aus Tukan und Cassiopeia, weil genau das machen wir ja bei Tukan schütteln, Cassiopeia, ich kann das, ich schaffe das.
Ja.
Oh, wenn du nicht da direkt in die Trainings ja mit dabei bist, jetzt in der
Da.
Arbeit. Aber du siehst mich ja die ganze Zeit in den
Ja.
Videos rumzappeln und machen. Und ich dann dachte, warte mal, Katrin macht doch da immer so Übungen. Ich probier's jetzt mal. Aber es hilft brutal, oder?
Es ist brutal.
Ja.
Ja, das ist echt.
Und dann bist du da rein, also das müssen wir jetzt schon nur allen verkünden. Du bist da rein in diese Prüfung und hast sie dann gemacht, ohne aufs Klo zu müssen. Also
Ja.
währenddessen irgendwie los zum Rennen oder so. Ist alles gut gegangen und du hast mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Als
Genau.
Einzige. Das ist schon echt krass. Also
Ja.
wirklich, jetzt bitte Kommentare. Mara, gratuliere! Ich kann fast nicht mehr aus dem Haus gehen, aus der Wohnung, weil ich so Angst und Panik habe, irgendwo Durchfall zu kriegen oder was auch immer. Zu, ich mache eine Prüfung mit Auszeichnung und kenne meine Ressourcen und Methoden und wende sie an
Ja.
und gehe da stolz raus und kann es sogar genießen. Oder?
Ja, voll.
Was ist das für ein krasser Sprung?
Es ist echt ein krasser Sprung. Das wird mir jetzt gerade noch mehr bewusst, wenn wir drüber
Ja,
reden.
mir auch. Mir auch. Das ist ja meistens so. Wir müssen echt mehr Folgen aufnehmen und unsere eigenen Wege reflektieren und überlegen. War krass. Ja, ist echt krass. Also gerade vor allem, ich finde schon auch, weil du gesagt hast, 3 Jahre und so weiter hat das jetzt dauert. Also ich finde, das ist schon eine eher kurze Zeit jetzt für das, was alles passiert ist, weißt? Dann gibt es schon echt längere Zeitspannen. Solche Sachen dauern ja einfach, oder? Und wie lange hat es dauert, wenn jetzt überlegst, was haben wir jetzt, 2025? Jetzt ist ja schon echt 12 Jahre eben. Also von seit Larissa gestorben ist, weißt, jetzt muss ich wieder rechnen, 9 Jahre davor, die alles zunichte gemacht haben, wo einfach voll gegen die und was auch immer, gegen deine Trauer und alles gearbeitet hast, zu innerhalb von 3 Jahren das dann wieder aufheben. Und natürlich, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, das war's, aber trotzdem, also, das ist dann schon eine kurze Zeitspanne, finde ich.
Ja, das stimmt schon. Ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass sie wirklich bewusst an mir gearbeitet haben und das Ganze zulassen und auch in der Therapie. Weil ich glaube, es gibt viele da draußen, die was das nicht so zulassen können, aus irgendeinem Grund. Und das war bei mir immer schon, bei der vorigen Klinik haben nur die Therapeuten immer gesagt, es ist so fein mit mir zum Arbeiten, weil ich einfach. Weil sie merken, dass sie an mir arbeiten will, so.
Voll. Ach, krass. Ach, ja, vielleicht zum Abschluss noch eben, also bei mir vielleicht noch kurz, ich habe ja nicht so eine krasse Ding-Story. Damals habe ich ja nicht wirklich Hilfe gekriegt, was auch immer mir angenommen oder so, wo ich das mit die Situation, wo ich jetzt erzählt habe, eben mit der Anna. Das ist immer weiter so gegangen, also das hat sich auch eher weiter zugespitzt und dann ist aber bei mir ja einfach, dann ist Larissa gestorben und der Punkt gekommen, wo es irgendwie alles kippt ist und eben dann halt in die Richtung gegangen ist, dass sie Sachen nicht vertragen und so weiter. Und das andere hat sich aber dann irgendwie mit dem veränderten Essverhalten einfach wieder aufgelöst so. Und dadurch, dass sie halt wirklich, wir haben halt von Anfang an sehr schnell mit Bewegung und Therapie in Kombination radikal, wirklich radikal auf meinen Körper geachtet. Und das, also wirklich radikal, wenn man das so überlegt, oder? Die haben wirklich alles, was nicht gut tat, habe ich weg, ausgemerzt. Und alles, was gut tat, habe ich mich voll reingestürzt. Vielleicht auch wieder zu viel. Also da habe ich natürlich auch schwer, das gehabt, die Balance dann zu halten. Das war dann auch nicht so gesund. Gerade wie ich am Anfang trainiert habe, war sicher zu viel. Einfach für meinen Körper so und die ganze Ausgangslage, die ich gehabt habe. Aber es war definitiv, das war sie, definitiv der bessere Weg, als wie der, den ich ursprünglich gedacht habe, dass ich gehe, auch mit Alkohol und Mixturen und so weiter. Aber ich muss ja auch immer wieder sagen, es war ohne von denen, die wirklich mich inspiriert haben oder den Stups gegeben haben, warst ja du. Weil in der Klinik damals, du warst ja sowas von einer, also in der ersten Klinik, so ein Häufle Elend. Und Larissa ist ja schon gestorben und dachte, boah, wenn ich jetzt nicht irgendein Vorbild bin, hey, dann nehme ich die mit, reiße die mit in den Sumpf da rein und so weiter. Und das gebe ich auch immer in alle Seelensport-Workshops, überall, in Winterkraft, in jedem Ding, sage ich immer wieder, du kannst den anderen it verändern. Du kannst für den anderen Itter die Wege einleiten, Schritte gehen und so weiter. Natürlich, außer sie sind minderjährig und so, ist eh klar, Kinder und so. Aber jetzt so als Erwachsene, oder? Du kannst nur an dir arbeiten und Vorbild sein und hoffen, dass diese Vorbildfunktion dann irgendwo irgendwann ankommt, um den anderen Menschen zu inspirieren.
Ja, voll.
Und das hat die viel größere Wirkung, als wie wenn ich hingehe und sage, jetzt mach mal das und mach das und mach das und mach das so. Weil das stößt dann ja nur weg.
Ja.
Und das ist zum Beispiel, jetzt haben wir ja auch so eine Situation, wo ich gerade spontan denken muss. Ich mache ja seit, ich weiß jetzt gar nicht, wann ich angefangen habe, aber vor ein paar Monaten habe ich doch das Yoga angefangen bei einer richtig guten Freundin, die eben Yogalehrerin ist. Und Mara kriegt es halt mit, dass ich jeden Mittwoch nach der Arbeit zum Yoga gegangen bin. Und dann habe ich ja auch gesagt, boah, kann ich da mal mitgehen? Und was ist das und wo ist das und so weiter. Also dieses, ja, inspiriert werden halt dadurch.
Voll.
Ja, das ist eine gute Idee, vielleicht tut mir das auch gut.
Ja, und
Also wenn
jetzt
ich mir
liebe
sage, so, jetzt
ich
gehst du und was?
es.
Und
Und
jetzt
jetzt
liebst
liebe
du.
ich es.
Und jetzt macht sie überall Werbung immer. Jeden Wiss, sogar unsere Mama hat sie versucht, mich reinzuziehen. Aber die ist hartnäckig, was das
Das
angeht.
schaffen wir schon
Also, ja, wäre lustig.
noch.
Anna ist auf jeden Fall schon motiviert. Die wird gern mal mitgehen.
Ja, das machen wir.
Und unsere Freundin Sabine kann bald einen zweiten Kurs anlegen, wenn wir alle kommen. So ungefähr. Ja, das ist eben etwas, was man dann tun kann, so als Außenstehende vielleicht.
voll.
Selber einfach vorleben, ja, oh, gilt ja auch für Kinder. Was sie vorlebt, inspiriert vielleicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man selber gut auf sich schaut.
Ja.
Und gibt es vielleicht noch irgendwas so an konkreten Tipp, wenn du jetzt sagst, jemand hat ein ähnliches Problem, eben ständig vielleicht auf der Arbeit, Klo gehen und so weiter. Was wäre so der erste Tipp? Weil manchmal ist ja auch wirklich gerade nicht möglich, jetzt direkt kündigen und am nächsten Tag nicht mehr arbeiten gehen oder so, gell?
Ja.
Aber gibt es da irgendein Überbrückungsding, außer vielleicht auch die Tabletten zum Nehmen?
Du meinst Imodium?
Ja.
Mein Tipp ist, Finger weg von Imodium. Macht alles nur noch schlimmer.
Oh Gott, jetzt werden wir sogar verklagt von irgendeinem. Bah! Hey, das ist Falschwerbung oder was auch immer.
Ja, mein Tipp ist einfach, dass man auf seinen Körper hört. Dass man nur noch mit Menschen umgeben ist, denen man das erzählen kann und denen man vertrauen kann und die was die nicht irgendwie auslachen wegen dem Problem. Und ja, dass man einfach mal realisiert, dass es eigentlich scheißegal ist, wo man scheißen geht, wann man scheißen geht. Sondern dass man das nicht immer irgendwie Druck halten muss den ganzen Tag und dann warten muss, bis man wieder daheim ist. Sondern wenn ich Bauchweh habe, dann gehe ich einfach aufs Klo. Und wenn das irgendjemand mitkriegt, ja, dann kriegt das jemand mit. Im Prinzip macht es jeder auf der Welt.
Ja, das ist ja auch so
Und
krass,
es ist
oder?
ja eigentlich nichts Schlimmes.
Ja.
Aber ja, das muss einfach muss auch noch in meinen Kopf irgendwie eine. Also bin ich auch nicht immer hundertprozentig so, dass ich sagen kann, mir ist egal. Ja, das ist so mein Tipp und dass man halt einfach ja, sich Hilfe holt, wenn man weiß, okay, ich kann nur ohne. Ja, und dass man einfach auf seinen Körper hört, gut auf ihn schaut, regelmäßig isst, keine Diäten macht,
Ja, voll.
sich
Das
gesund
stört ja auch
ernährt.
kaum was. Ja. Und vielleicht nochmal da den wichtigen Punkt, eben wenn ihr da draußen Probleme habt beim Essen, also im Sinne von eben Ernährung und ihr habt keinen Appetit oder ihr esst viel zu viel, gibt ja auch so. Das haben wir jetzt nicht gehabt eben. Aber es gibt auch die andere Seite, wo dann einfach das Loch praktisch füllen willst mit haufenweise Essen. Dann oft ja ungesundes Essen, es ist egal was und so weiter. Wenn ihr da draußen in die Richtung irgendwie merkt, oh, durch die Trauer, da hat sich alles verändert, verschoben. Wir haben diesen richtig genialen Workshop, den solltest du dieses Jahr auch mal anschauen. Der wäre sicher cool für dich auch.
Ja.
So einfach nochmal als Zusatzinspiration von unserer lieben Patricia im Programm Winterkraft. Und das ist Ur-Workshop von 18. Also. Ein Baustein, das ist ja, wie du gerade sagst, es hängt alles zusammen. Ich kann nicht nur
Ja.
die Ernährung anschauen,
Na.
sondern ich brauche auch die Bewegung und ich brauche die Selbstfürsorge und was haben wir denn noch alles? Kraftsätze, also Gedankentraining und so weiter. Also welche Gedanken sage ich mir in dem Moment, wie du sagst, es ist scheißegal, wo ich scheiße. Zum Beispiel kann so ein Affirmationssatz sein, den ans Büro hängen kannst. Es ist scheißegal, wo ich scheiße, wann ich scheiße, wie ich scheiße. Hauptsache ich scheiß.
Ja.
Mantra des Tages. Ja, dann haben wir natürlich auch schon bei Winterkraft eben die Warteliste eröffnet gemeinsam. Und wenn du da sagst, boah, das interessiert mich, ich will da auch das angehen und mir Hilfe holen und mich vielleicht auch austauschen, offen, ehrlich, authentisch, so wie wir das auch machen, immer. Das ist bei Winterkraft natürlich auch gegeben. Dann setz die jetzt auf die Warteliste. Du findest den Link in den Shownotes. Und wirst dann informiert, es wird Mitte Oktober losgehen wieder mit der neuen Runde so. Und deswegen nicht verpassen und ja, draufsetzen gleich. Genau. So zum
Genau.
Schluss noch. Ja, dann boah, haben wir eh lang geredet, hä? Glaube ich, oder? Über das Scheißen kann man viel reden, wie man hört. Ja, dann, wenn ihr auch Fragen habt irgendwie an Mara, also vielleicht auch rund um Klinik oder was auch immer, gell, dann könnt ihr uns gerne auch schreiben. Also einfach entweder im Kommentar oder eben ihr schickt uns einfach eine Mail und dann wird natürlich Mara auch darauf antworten, Bezug nehmen.
Ja.
Und dann freuen wir uns auf Nachrichten und auf Gratulation von allen Seiten ganz viel. Das freut sie sich auch.
Ja.
Kann man dann aufhängen und einrahmen. Und dann, ja, sage ich danke, dass du offen und ehrlich über das Thema mit mir geredet hast. Ich glaube, das wird vielen weiterhelfen, dass sie sich auch wieder weniger allein fühlen an der Stelle. Und wie gesagt, wir haben noch ganz viele Themen im Hintergrund. Der Mara gehen die körperlichen Symptome nicht aus.
Stimmt.
Ja, ich muss auch schauen, welche ich noch so im Repertoire haben. Über die Haare könnte man mal was machen. Meine Haare.
Über
Ja.
die Haare und Pickel.
Ja, genau. Haar und Haut in der Trauer. Das wäre
Ja.
doch eine coole Folge, oder?
Voll.
Mach mal bald. Passt. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.